Guten Morgen, es ist Samstag, der 9. Mai 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für Rassisten, Transfeinde, Sexisten, Rechtsradikale und alle anderen, die einfach normal bleiben. Den Podcast, den Saskia Esken heimlich unter ihrer Decke hört. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte ist die immer gleiche, die um den wirklich allerkleinsten Teil eures verbliebenen Restgeldes. Denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr auch diese Woche etwas geben könnt und möchtet, dann geht bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt euren bevorzugten Zahlungsweg. Ich sag allen Spendern herzlichen Dank im Voraus und meinen beiden Gästen heute herzlich willkommen aus Köln, endlich wieder da, Etavox Podcaster und Miterbe des Fair Talk Moderatorenthrons Christian Schneider und aus Österreich Podcast-Königin und Moderatorin-Kaiserin, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Grüßt euch, ihr beiden Hochwohlgeborene.
Guten Morgen.
Morgen, ein bisschen kurz die Vorstellung, fand ich.
Ja, nächste Mal. Ich hab mich gefreut.
Nächste Mal
inklusive
mit allen
Titeln. Mit den Rassisten und so. Schön.
Ja. Na du, rechtsradikaler, erzkatholischer, was, du bist ja der ganz Schlimme.
Rechtskatholik, genau.
Frau ja. Preradovic radikalisiert sich ja nur unter unserem Einfluss immer weiter.
Ja,
ihr beiden, es hat dieser Tage eine eigentlich nicht erwähnenswerte Sache stattgefunden. Da hat nämlich der uneheliche Sohn von Frank Steingeier und Erich Honecker, hier der Grünen-Chefin Franziska Brandner, mit allen anderen DEP-Vertretern, also Deutschen Einheitspartei-Vertretern, ja angekündigt, jetzt zum, ich glaube, 1 Milliardsten Mal X zu verlassen. Also sie haben eine wortgleiche Erklärung rausgegeben, die Partei Die Linke, die Partei Die Grünen, die, alle anderen Anhänger dieser Einheitspartei, wirklich wortgleich und gesagt, jetzt X ist jetzt schlecht, sie gehen jetzt zu Blue Sky, ich weiß nicht, wie oft wir das schon gelesen haben. Ich habe mich bei der Gelegenheit gefragt, das ist meine Frage an euch, kommt der Tag, wo wir endlich auch diesen Digitalwahnsinn verlassen? Also ich gucke immer öfter mein iPhone an und denke, nee. Also eigentlich, ich lege mir wieder so einen alten Knochen zu wie früher, wo man wirklich nur die Nummern direkt eintippen muss, keine Smart-Funktion und irgendwann bin ich auch ganz raus aus X und sitze irgendwo an einer stillgelegten Bahnstrecke in Südfrankreich und warte auf einen Zug oder und genieße einfach so. Habt ihr das?
Also ich sehe das so, wir müssen das machen, damit die da draußen, die uns zuhören, es nicht tun müssen.
Okay.
Also wir opfern uns.
Du Held.
Ja,
auch. Oh. Da hast du natürlich dich jetzt exponiert in Richtung Frau Preradovic. Jetzt kommt die Lanze. Aber Milena, hast du so Momente, wo du sagst, eigentlich raus aus dem ganzen Kram? Also nicht den Journalismus aufgeben, aber diesen Irrsinnsspielplatz irgendwie verlassen?
Also. Naja, ich mache das halt auch immer mal, ne? Also wenn dann für Stunden oder auch für einen ganzen Tag, da gucke ich halt so groß aufs Handy und so.
Wie mit mir dem Alkohol, ja.
Aber immer wenn ich jetzt denke, oh, jetzt reicht's mir irgendwie und dann gehe ich frisch und fröhlich und frei wieder dran. Also wenn ich genervt bin, dann gehe ich weg. Also sind ja so viele, die dann sagen, oh, ich habe so depressive Stimmungen, ich verlasse X und ich denke immer, Leute, macht doch einfach mal zwischendurch Pausen, dann geht's euch wieder gut, ja.
Ja, der Unterschied ist, ja, Entschuldigung.
Ja,
geht schon los mit den Unterbrechungen.
Es geht schon los.
Das wollen die Leute doch auch.
Komm, ja. Aber ich finde das Thema ja gar nicht so klein, muss ich sagen. Du willst das nur vorne kurz abhandeln. Ne? Aber ich meine, man muss sich das mal reinziehen, was da passiert. Also die SPD verlässt wegen Desinformationen X, während gleichzeitig ihre Vorsitzende Baas erklärt, es wandert niemand in unsere Sozialsysteme
da rein. Da komme ich natürlich sowas von zu.
Das also ist den, ein Satz wie Ulbricht.
Ja, klar.
Ja? Ich würde es auch gerne nochmal ergänzen.
Müssen wir ausführlich drüber reden, keine Frage.
Ja,
ich meine nur diese Wortgleichheit dieser ganzen Stalinisten, die halt zum x-ten Mal x verlassen und das mit dieser großen Pose, oh, ich sterbe, jetzt sterbe ich wirklich, Hilfe, ich bin schon tot. Ja. Und dann, jetzt sind wir wirklich weg und dann bleibt natürlich das Profil auch immer da und dann steht dann auch nochmal pathetisch, dieses Profil wird nicht mehr bespielt, das ist inaktiv, wir sind im blauen Himmel und bla und dann und 3 Tage später sind sie wieder da und machen das Gleiche. Also das, meinte ich, ist eigentlich keine Nachricht wert. Der Rest, um Himmels Willen. Also
ja, diese Blockpartei-Vibes, die sind schon stark, dieses Wortgleiche. Und der Unterschied wäre ja, wenn du es verlässt oder wenn Milena es verlässt. Ich habe ja nichts dagegen, gegen so, wie nennt man es, Digital Detox, das Phone mal weglegen. Aber die verlassen es ja, sie sagen wegen Desinformation, aber das ist ja Twilight Zone durchgespielt, sie verlassen es, weil sie bei allem Müll, den es da draußen gibt, aber das ist nicht der Grund, warum sie das verlassen wollen, Ex, sondern der Grund ist, weil sie die Wahrheit nicht ertragen.
Ja.
Das wollen sie vermeiden.
Klar.
Und das ist wirklich Orwell durchgespielt. Und ja, das ist das Finstere daran.
Die sagen ja, dass sie, dass die Debatte auf X vergiftet ist. Das ist ja eine Debatte, an der die nie teilgenommen haben, ja?
Ja, natürlich.
Die haben ja nur gepostet und geblockt. Ja. Also bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen. Und als X noch Twitter hieß, da hatten sie natürlich ein feines Leben. Wenn ihnen was nicht gepasst hat, haben sie es gemeldet und dann wurden die bösen Kanäle gesperrt. Ja? Aber was ja auch so süß ist, ist ja diese Nachfolgegeschichte, dass ja viele der bösen Kanäle jetzt auf Blue Sky gegangen sind, dem Biotop der Volksfront, ja? um dort mal offen zu debattieren und werden seitdem nur geblockt, bevor sie überhaupt irgendwas gepostet haben. Und diese Inhaber der einzig wahren Gesinnung, die schreiben dann, hier sind die Blocklisten, Blue Sky muss sauber bleiben.
Ja, natürlich.
Und da ist es mir echt eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ja. Säuberungen, das kenne ich jetzt aus anderen Zusammenhängen. Und manche berichten ja, die gucken hier sicher an, was die da auf Blue Skies chatten. Und da gibt es zum Beispiel so Chats, die zeigen dann, wie froh sie dort sind, dass der Attentäter von Leipzig ein Deutscher ist. Ne? So, also jetzt keine Empathiebekundungen für die Opfer.
Das ist eine Überraschung.
Davon gab es nichts, aber die jubeln, dass es ein Deutscher war und kein Ausländischer. Aber ich muss noch sagen.
Ja.
Ich bin auch enttäuscht von X. Also diese Woche habe ich das richtig gemerkt. Da habe ich auf einen Post von Ruprecht Polenz, Ex-CDU-Politiker, inzwischen Grün, geantwortet. Warte.
Das ist der Fehler, entschuldige, wenn du das schon
nein,
sagst.
Nein, warte. Ja. Ergebnis. Also nur für die Antwort 13.000 Views. Ich habe diese Antwort aber auch gleichzeitig als eigenen Post platziert auf meinem Account. Ergebnis keine 4.000 Views und das, obwohl ich 120.000 Follower habe. Und die schreiben mir auch, dass ich ihnen gar nicht mehr angezeigt werde und sie aktiv auf meinen Account gehen müssen. Ja. Also das ist schon ein bisschen Back-to-Twitter-Zensur inzwischen.
Ja. Das ist so, haben wir ja letzte Woche auch schon mal ausführlich besprochen.
Was glaubt ihr, woran das liegt? Habt ihr es schon analysiert?
DSA, das ist einfach.
Digital DSA. Services
Act. Also es ist nicht Elons Schuld, sondern
doch,
es ist
weil
unser
Staat. Natürlich auch. Doch, es ist Elons Schuld. Ne? Der Mauerschütze, der schießt von der Mauer, ist genauso schuld wie der Staat, der es ihm befiehlt. Also das ist eine philosophische Frage, aber ja, jeder ist selbstverantwortlich für seine Tat.
Aber es geht aus. Also die Kausalrichtung ist, Staat geht zu Elon und sagt, du musst, okay.
Ja, klar. Ja. Also nicht Staat,
und
sondern
Elon macht.
Überstaatliche Mafia namens EU. Ja. Ne? Und die ist das, genau. Ja, ihr Lieben, also ich entnehme euren doch sehr, sehr langen Antworten. Ihr seid immer noch voll Junkies und denkt nicht daran, da mal wegzugehen. Ist ja auch gut, weil
du sitzt auch noch nicht in Südfrankreich an einer verlassenen Achtbahn.
Meine Güte, Paul. Wahnsinn. So, also in Südfrankreich würde ich gar nicht machen. Also nichts gegen die Franzosen. Ich darf die Franzosen ja kräftig beleidigen, weil ich bin ja hugenottischer Abstammung. Ich bin ja quasi Franzose.
Und ich hörte Franzosen jetzt auch sehr, sehr ausländerfeindlich, ne?
Oh ja, da war doch was. Kommen wir auch zu. Da hast du zwei so blutleckende Moderatoren hier am Start. Und kriegst sie nicht eingefangen. Meine Güte, heute seid ihr nur die Gäste, ja? Hinsetzen.
So. Großes Thema, Achtung. Darfst halt nicht mit einer kleinen Frage anfangen.
Aus. So, Schluss jetzt. Meine Güte, ist ja unglaublich. der Reihe nach. US-Präsident Donald Trump oder auch der Gottkaiser, wie natürlich der Messias Christian Schneider immer sagt, der hat irgendwie nicht mehr so richtig einen Lauf. Er steht vor den Midterms, die kommen da bald an, kriegt nicht so richtig seine Programme durchgesetzt und hat in ihrem Iran offensichtlich so eine Art Putt. Da geht es hin und her zwischen wechselseitigen Sperrung der Straße von Hormuz. Derzeit sieht es eher nach Entspannung aus. Der Ölpreis macht große Ausschläge. Iran ist nicht mehr ganz das Tagesthema und innenpolitisch wird es für den Amerikaner wieder etwas schwieriger. Jetzt hat ein Richter offensichtlich eine vermeintliche Epistel Epsteins, also des vermeintlich sich selbst umbringenden oder umgebrachten vermeintlichen israelischen Spions, der vermeintlich und wahrscheinlich ein Netzwerk von Kinderprostitution und anderen Dingen betrieb, rausgebracht. Und die Debatte um Epstein keimt wieder auf. Zugleich macht Donald Trump ja scheinbar alles, Milena, um irgendwie Sympathien zu erzeugen. Zuletzt gab er jetzt einen Pass heraus, einen speziellen US-Reisepass mit seinem Konterfei. Auf einer Seite im Ölgemälde-Stil hat er ihn als Freedom Pass, wurde er vom Weißen Haus plakatiert und angepriesen. Es gab eine sehr lustige Reaktion darauf, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Gegenspieler Trumps, Gavin Newsom, der den Trump man News Scum nennt, also der demokratische Gouverneur von Kalifornien, hat darauf reagiert und, wie ich finde, brillant Trump getrollt, indem er einen kalifornischen Führerschein herausgab mit seinem Panterfall in ähnlichem Stil und erklärt, das sei der schönste Führerschein an der Welt. Die ganze Welt behauptet, es gab noch nie einen besseren Führerschein als diesen. Und die Trump-Jünger springen drauf an und regen sich auf. Also Fazit, die Amerikaner kümmern sich wieder mehr um die Innenpolitik und die Midterms scheinen doch jetzt eher das Geschehen zu diktieren als die Außenpolitik Trumps.
Naja, die meisten Amerikaner, lustigerweise außer der Magerbewegung, sind auch schon dafür, dass Trump dem Iran Beine macht, sagen wir mal so. Also jetzt, wo keine Kriegs-, sagen wir mal, nicht wirklich mehr Krieg stattfindet, finden die meisten Amerikaner, habe ich gehört, das gar nicht mal so schlecht. Aber ganz kurz zu Epstein. Es gibt ja drei Möglichkeiten. Epstein hat Selbstmord begangen, er wurde ermordet oder er lebt noch. Ne? Und dieser Brief, der ja im Grunde belegen soll, dass er sich umgebracht hat, beweist ja im Grunde gar nichts.
Was? Ja. Moment mal, da war ein ukrainischer Pass in der Zelle, glaube ich.
Ja, ja, genau. Aber was mir auffällt, du sagst, das kommt langsam wieder ins Gespräch, aber generell ist es schon verrückt, wie still es ja geworden ist. Da haben sich ja damals weltweit überall Rechercheure hingesetzt, um alles zu durchforsten, also diese Millionen Seiten. Und ja, die wollten das auch alles veröffentlichen und darauf warte ich ein bisschen. Also dafür ist es wirklich extrem still geworden.
Direkt nach den 500 Fragen oder 150 ja. Fragen von Herrn Merz kommt die dran, ja.
Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass, wenn überhaupt, soll hier Verwirrung gestiftet werden. Wie gesagt, dieser angebliche Brief beweist eigentlich nichts so richtig, ne? Da laufen wieder alle frei. Und es laufen auch so Sachen, dass man diese Epstein-Sache, also dass man diesen ganzen Skandal ein bisschen unglaubwürdig machen will, mit so Meldungen, die sich jetzt keiner so richtig vorstellen kann, so nach dem Motto, das muss ja übertrieben sein. Das soll ja sogar Zeugen geben, habe ich gelesen, die davon berichten, dass Bruce Springsteen Babys mit den Zähnen getötet hat. Aha. Und solche Sachen.
Wow.
Ja.
Okay.
Ja, ja, da
das
gibt es auch.
Das kann ich noch nicht.
Ja. Ja. Ich bin darauf gestoßen, bei X, ja. Und da gab es ein Video dazu, und wo irgendwelche Leute sich interviewt haben. Und aha. Ja, also.
Du musst doch mehr von X runter, glaube ich. Also,
nein, ich sag ja nicht, dass das stimmt. Ja, ich sag, dass Verwirrung gestiftet wird und das ganze, dieser ganze Epstein-Komplex auch ein bisschen unglaubwürdig gemacht werden soll, glaube ich. Ne? Und aber ganz kurz zu Donald Trump und seinem Toilettenpapier. Oder war es nicht war es nicht das Toilettenpapier? Das fände ich ja ganz interessant.
Nein,
so mit,
nein, nein. Gedruckt
mit dem, nein, mit, Freedom, dem Hintern, mit dem Hintern von Donald Trump. Das wäre. Also,
Was hast du denn für Fantasien? Ja, gut.
Ja, lustig fände ich es, ja. Mhm. Jetzt hat ja sein früherer Sicherheitsberater und inzwischen bester Feind, Herr Bolton, hat gesagt, dass der Trump der ersten Amtszeit ein komplett anderer war als der zweiten. Mhm. Damals hätte er sich nicht bereichert, ja. Und das sagt immerhin sein größter Feind. Im Gegensatz zu heute, wo die ganze Familie in Geschäfte verwickelt sei. Aber natürlich, der alte Dealmaker ist immer noch da. Ich sag's ja schon seit 2 Wochen. Jetzt hat's auch der Mainstream gemerkt. Die Ölindustrie, auch gerade in Amerika, macht gerade einen Wahnsinnsschnitt, ja?
Ja, 100 Millionen mit einem Trade, 70 Minuten vor Trumps Ansage. Ja, ein Schelm, wer glaubt, dass Trump damit zu tun hat oder sein Umfeld, ja?
Ja, ich rede jetzt aber von der Ölindustrie durch die Schließung der Straße von Hormuz. Ja, davon rede ich ja schon seit 2 Wochen. Und die Welt jetzt inzwischen auch, die berichtet auch, dass Tanker, die Richtung Nahe Osten unterwegs waren, jetzt abdrehen, die schippern Richtung USA. Und das Weiße Haus lädt mit offenen Armen ein, man stehe als verlässlicher und reichlich vorhandener Energielieferant bereit,
so ein Zufall,
um jene Länder zu versorgen, die jetzt vom Öl aus dem Nahen Osten abgeschnitten seien. Also so edel, ja, aber ich meine, wir dürfen nie vergessen, bevor die Israelis zusammen mit den Amerikanern den Iran angegriffen haben, gab es dieses Problem ja gar nicht. Ne?
Ja, also, also und, Lösungen verkaufen für ein Problem, das man selber schafft, macht die Mafia
richtig,
schon lange. Ja.
Richtig. Und niemand glaubt mehr, dass die Ölpreise wieder auf Vorkriegsniveau zurückgehen. Ja.
Ja.
Also es wird alles teurer, Fliegen wird teurer, Routen werden gestrichen, alle Preise steigen, auch durch die Logistikunternehmer, die höhere Benzinpreise haben, und das passt am Ende wieder wunderbar zu, ihr werdet nichts mehr haben, aber glücklich sein. Ja? Sure. Es lebe die Umverteilung.
Ein Schelm, wer glaubt, das sei geplant. Christian, du bist ja bekennender Trumpist.
Ich bin der Letzte,
bist du's noch?
Der ihn noch feiert.
Okay, tust
ja,
du.
Ja, was heißt feiert? Ja. Also sagen wir es mal so. Ich versuche es mal so vernünftig wie möglich zu erklären. Ich finde, die letzten 10 Jahre waren ziemlich glorreich. Es gibt auch positive Dinge, was so Entwicklungen auch, ja, wir haben eben drüber geschrieben oder gesprochen, Shadowban of X und so weiter. Aber insgesamt, sage ich mal, Big Tech-Plattformen in den USA schon weniger Cancel Culture, weniger Deep State mit drin, weniger, was Elon in den Twitter-Files aufgedeckt hat. Fand ich eigentlich insgesamt eine positive Entwicklung, die unter Biden so nicht weitergegangen wäre. Mhm. Dann sage ich ganz klipp und klar, es ist ganz einfach. Niemals wäre es mit Kamala Harris besser gelaufen.
Ja.
Ja, ja, klar.
Im Leben nicht. Also das wäre nicht die bessere Alternative gewesen. Und ansonsten, ich sehe das eigentlich nicht so. Ich sehe das so, Trump ist Trump, er ist der Dealmaker. Ja, jetzt geht er hier noch raus, vielleicht mit einem Knall. Was ich bei der Iran-Geschichte interessant finde, was wenig beachtet wird, ist, ja, stimmt alles, was ihr so analysiert. Zusätzlich wird aber China ein bisschen aus den Augen gelassen. Und dass Donald Trump Amerika gegen China in Position bringt, auf eine sehr aggressive Art und Weise, das wird immer, ja, oft oder oftmals ein bisschen außer Acht gelassen. Und darum geht es hier bei dieser Energiepolitik und wegen die Geopolitik, die gemacht wird, auch. Es geht nicht nur um Israel, sondern es geht auch viel, viel um China. Und das ist etwas, was ich eigentlich schon begrüße, dass China zumindest es noch eine Nation gibt, die China auf diesem Level versucht herauszufordern, weil die EU wird es nicht sein.
Okay. Na, ich finde es jetzt nicht so gut. Also ich bin immer eher für Nebeneinander bestehen als...
Würde ich gerade fragen. Also warum ist das gut? Entschuldigung, darf ich das noch fragen?
Genau.
Also, naja, China ist sehr aggressiv.
Ja.
Also die sind sehr am Expandieren. Ja. Und das ist muss nicht unbedingt schlecht sein. Also da gibt es auch
aggressiv
positive
in welcher
Aspekte.
Hinsicht?
Die sind auf einem ganz aggressiven, nicht militärisch. Kalter Krieg und Expansionskurs, was das ganze Tech und KI und Kontrollthema angeht. Und ich möchte nicht, dass die das alleine irgendwann machen. Okay. Ich möchte, dass es irgendwo noch eine Competition gibt und die EU wird sich dem nicht stellen können. Und Afrika auch nicht.
Das ist doch eine klare Antwort. Also du meinst, es geht um das wirtschaftliche Gegengewicht, um halt nicht den Monopol zu haben.
Es geht darum, irgendwo,
die
machen Brave New World, Amerikaner wird man sehen. Klar, auch da hört man von Big Tech Sachen, Palantir und so weiter, aber der Punkt ist, das geht alles nicht mehr weg. Ne? Das ist eine Entwicklung, die ist in die Gänge gesetzt und wenn die EU da mal irgendwie mitreden sollte, dann wird es auch nicht weniger Kontrolle geben und so weiter. Wir müssen halt gucken, dass nicht nur eine Supernation dieses Schicksal in der Hand hat und die komplette Kontrolle hat. Es ist nun mal, wie es ist. Diese Entwicklung gibt es, da nützt es auch nicht, wenn Björn Höcke Bundeskanzler wird und wir hier einen Zaun drum machen und sagen, ja, wir stellen die KI wieder ab und dann wird alles gut.
Hä?
Das, ja, naja, es gibt ja eine Technologiefeindlichkeit, sage ich mal, bei uns in der, oder dass man sagt, ja, mein Gott, wir machen einmal Remigration, dann wird alles wieder gut, aber das ist, finde ich, sehr blauäugig. Ne? Also diese Themen muss man schon irgendwo mit im Blick behalten und da denke ich, dass sich Amerika nochmal so in Stellung bringt, finde ich als Competition nicht negativ. Und das ist das Trump, der Präsident, der das jetzt gemacht hat. Ne?
Okay, das ist
aber
ein rationaler Standpunkt. Ja.
Ja, aber wir sind die Gearschten.
Das
darf man,
genau.
Ja, wir sind die Gearschten, das darf man nicht vergessen. Ja? Und gerade Deutschland, da sieht sich ja die Depp in ihrer Energiepolitik bestätigt quasi und schreit, wir müssen die Energiewende vorantreiben. Ja? Also die bisher schon gescheitert ist und zu den allerhöchsten Preisen geführt hat. Noch mehr Windparks, die sich gegenseitig den Wind wegnehmen. Und natürlich noch mehr Steuern, um das zu ermöglichen. Und die finden ja auch die hohen Energiepreise gut zur Umerziehung des Volkes.
Ja, eben.
Aber
irgendwann sind die Kühlschränke mal leer.
Was in Deutschland ja völlig ignoriert wird und was diese Woche auch noch wichtig war, dass der Weltklimarat sein Horrorszenario in Sachen Klimakatastrophe zurückgezogen hat. Ja? Also die Erde verbrennt, sei unrealistisch. Also das haben sie komplett zurückgezogen und die Deutschen ignorieren das ja auch völlig. Also ich nehme an, dass die meisten da draußen das überhaupt nicht wissen.
Hallo?
Alle steigen aus wie Hallo.
Naja, wenn ein Land das Bubble Bars sagen lässt, es gibt keine Einwanderung in unser Sozialsystem.
Ja, also, aber ich meine, BlackRock hatte das ja in Davos schon verkündet, für die Rechenleistung von KIs bräuchte man zuverlässige Energie. Ja? Mhm. Und das war schon natürlich der Startschuss zum Abschießen der Klimapolitik. Mhm. Nur die Deutschen und die EU, die machen halt weiter. Ja? Also ich sehe es im Grunde auch ein bisschen anders als du mit China, weil ich meine, man könnte ja auch, weil China ist da weit vorne in der Entwicklung von KI und so weiter. Und dann gehst du hin und sagst, okay, dann machen wir keinen freien Markt, dann sind die Amerikaner halt nicht gut, sondern schränken die Chinesen militärisch ein. Ja. Also indem sie militärisch irgendwas anmachen. Das ist natürlich auch jetzt nicht gerade freie Marktwirtschaft.
Nee. Und das Entscheidende ist, das ist aus meiner Sicht, was das Destillat aus dem, was ihr sagt, die EU ist auf jeden Fall in den Arsch gekniffen. Also die Insassen der EU sind sowieso erledigt, weil aus amerikanischer Sicht sind sie Verfügungsmasse. Es ist ein Markt, der zahlen muss. Für die Chinesen ist das auch so. Wer glaubt da in irgendeiner Weise, so ähnlich wie zwischen Großbritannien und den USA, irgendeine Weise von emotionaler Nähe zu haben, der ist recht blauäugig. Und da lässt man eben die EU untergehen. Das ist absolut richtig so. Und die EU-Mafia, die da unter von der Leyen noch am Ruder ist, nutzt diese Freiheit, diese relative Freiheit, die sie da eben haben, um ihre Untertanen auszuschlachten. Das tun sie immer weiter. Und dabei bleibe ich ein Land, das eine Bärbel Baas, eine Arbeitsverweigerung im Amt der Arbeitsministerin sagen lässt, dass es keine Einwanderung in Deutschlands Sozialsysteme gibt. Das ist eine gebrochene Nation, ein vergewaltigtes Volk, das selbst bei den letzten, der hat nicht mal mehr Zuckungen, weißt du, das liegt apathisch da, so wie ja Lena Gummi beschrieb, wie angeblich heterosexuelle Frauen den Geschlechtsverkehr mit Männern erleben würden. Das ist ein Blick in ihre Innenwelt und gleichzeitig auf die Untertanen, die sowas zulassen. In England sehen wir gerade, geht es anders, Großbritannien genauer gesagt, da hat offensichtlich eine rechtspopulistische Protestpartei dem herrschenden totalitären Keir Starmer eine empfindliche Niederlage zugefügt. Sky News berichtet, dass Nigel Farage, der Chef der Reform UK Party, voll außer sich ist vor Freude und von einem truly historic shift in British politics spricht. Stattgefunden haben aber nur Kommunalwahlen, die dazu führen, dass Labour zwar, ich glaube 86% sogar seiner Sitze da verloren hat, aber nein, damit ist nicht der Premierminister abgewählt. Die Frage ist nur, ob er jetzt zurücktritt angesichts dieses historischen Wahlverlustes. Er macht bisher keine Anstalten. Aber ja, Christian, was sagt das aus? Ist das irgendetwas, was man tatsächlich als Shift sehen kann? Stehen die Briten jetzt auf und wehren sich in demokratischer Art und Weise? Ist das das Ende des Labour-Regimes? Gleichzeitig haben ja auch die Konservativen, die Tories, kräftig verloren. Also beide Blockparteien in Großbritannien geben nach. Und Nigel Farage, der hat gewonnen. Was ist an Nigel Farage dran? Der ist ja sehr überkreuzt mit Elon Musk auch, muss man sagen. Der ist ja so eine Art sehr, sehr gemäßigter Rechter, würden ja viele AfDler sagen. Ja,
ich würde sagen, auch klassischer Berufspolitiker und auch oft Opportunist, auch wenn er mal ab und zu richtig liegt, aber der guckt halt da, wo es ihm am besten nützt und traut sich hier und da mal was, aber ist schon ein Opportunist, ne?
Okay.
Aber er ist natürlich wahrscheinlich die einzige wahre Oppositionspartei. Deswegen ja, der Denkzettel, ja. Weil Labour und Tories sind ja wie bei uns auch eine DEP, also eine Einheitspartei. Jetzt eine britische, und zwar BEP. Keine deutsche. Ja, eine BEP. Das ist die BEP. weil die machen ja, sie wechseln sich ab in der Macht, aber sie machen ja seit Jahren, Jahrzehnten die gleiche Politik. Ja? Ja. Also im Grunde, ich nehme an, dass die Leute sich den Farage rausgesucht haben, weil er der Einzige ist, der was komplett anderes sagt.
Ja, und genau. Der sich klar ja gegen Remigration auch gestellt hat. Ne? Das ist ja der entscheidende Bruchpunkt. Ja. Farage ist im Prinzip auf BEP-Linie und insofern so eine Art Scheinopposition, so ähnlich kann man sagen, wie das aus meiner Sicht Alice Weidel in vielen Punkten ist. Aber es täte ihr jetzt Unrecht, sie dann nun ganz gleichzusetzen. Aber Farage fischt in diesem Lager auf jeden Fall, aber achtet immer feinsäuberlich darauf, dass er Mainstream anschlussfähig ist. Insofern, ja, bleibt es spannend, ob das überhaupt irgendeine Form von Folge hat oder eben auf der Kommunalebene völlig verpufft. In Deutschland jedenfalls hat man Angst davor, dass sich Ähnliches wiederholen könnte und das in einer solch starken Weise, dass die Panik offensichtlich das letzte Resthirn auffrisst. Zumindest was den Faschopensionär Rainer Haseloff angeht. Der 72-jährige CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der warnt laut Bild-Zeitung jetzt Schüler und Eltern vor den Folgen einer AfD-Regierung nach der Landtagswahl am 6. September. Im Spiegel sagte demnach voraus, dass etwa Abiturzeugnisse und andere Qualifikationen aus einem solchen Bundesland von Hochschulen anderswo nicht mehr wie selbstverständlich akzeptiert würden. Das ist das, was ich frage, Milena. Also da muss die Windel richtig bis oben hin voll sein, eigentlich überlaufen, um so einen hirnverbrannten Kram zu verbreiten, oder?
Naja, bei 41% Umfrageergebnis für die AfD, da drehen die schon mal ordentlich durch, ja. Ja, klar. Und sagen wir mal, der Nachfolger von Haseloff, den kennt, glaube ich, bis heute noch keiner. Das macht das natürlich für die auch nicht besser dort, ja. Also, ja, es ist ja vollkommener Blödsinn.
Du meinst, den Nachfolger, ja, den CDU-Nachfolger, der versucht, gegen Ulrich Siegmann von der AfD zu bestehen.
Jetzt richtig. Ja. Also, mir fällt der Name jetzt mal gerade nicht ein. Nee.
Das ist ja ein weiteres also, Mettbrötchen, was du austauschen kannst gegen anderes.
Ja, ich glaube, da draußen, überlegt doch mal bitte da draußen, ihr alle Zuhörer, wer könnte das sein? Also der ein oder andere aus Sachsen-Anhalt wird es vielleicht wissen. Ja, also die sind natürlich miserabel aufgestellt, aber sie werden ja jetzt alles versuchen, das ist ja auch eh klar. Es gab sogar mal den Hinweis, man könnte auch die 5%-Klausel jetzt abschaffen, ja. Und auf eine 3%-Klausel. Ja, das geht sogar relativ einfach. Das ist gar nicht so schwierig.
Ja, aber dann darf ja jeder mitmachen.
Auf X hat mich, man kann eine 3%-Klausel nehmen zum Beispiel. Mhm. Also ich muss mich da bedanken, Peter Borbe auf X hat mich auf diesen Gedanken gebracht. Ich habe dann mal nachgeschaut, ja, das wäre machbar und dann könnte man, sagen wir mal, die absolute Mehrheit der AfD, also die Zahl, die AfD braucht, nach oben schrauben. Das wäre auch das eine Möglichkeit.
Nennt sich jetzt der Preradovic-Move. Warte ab, das kommt jetzt und dann bist dein Name auf ewig verbunden und die AfD-Wähler hassen dich.
Genau, deswegen habe ich ja den erwähnt, der es gesagt hat.
Sehr durchschaubares Manöver, ja. Ulrich Siegmund steht mit der AfD nach den jetzigen Voraussagen und wir alle wissen, die älteste Binse im Politjournalismus, Umfragen sind keine Wahlergebnisse, das ist sicherlich richtig, steht aber vor einer Sensationsergebnis, so schreibt das die Junge Freiheit, selbst Infratest DIMAP bescheinigt das für den MDR 41%. Gegen Sven Schulze übrigens, so heißt der Ministerpräsident der CDU, also ja, ist auch ein passender Name für niemand erinnert sich, Sven Schulze, kommt mit seiner CDU
John
nur noch,
Doe.
Genau, ja, kommt nur noch auf 26%, Entschuldigung, das ist schon recht eindeutig und angesichts dieser Werte, da bricht die Panik bei allen möglichen aus und selbst Saskia Esken, das ist ja ein alter Favorite dieses Podcasts, ich glaube ja, sie masturbiert heimlich unter der Decke, während sie Christian Schneider zum Beispiel hört, weil so Frauen wie die stehen ja eigentlich auf solche Typen wie Christian Schneider. Wow. Doch, ist schon so. Ja, die hassen sich so sehr selbst, weil sie ja es ist ja leicht zu erklären, dieser Hass, diese Aggression kann ja nur aus Frust stammen, wenn sie so einen sehen wie Christian und dann noch reagieren innerlich darauf und das eben nicht steuern können. Die jedenfalls ist wieder aufgetaucht aus ihrer Gruft und hat jetzt empfohlen, man möge Ben Ungeskriptet boykottieren. Also nicht einfach Mann, sondern diejenigen, die da Werbung auf seiner Plattform machen. Er hat in einem Interview zu Björn Höcker ein 4-stunden-langes Interview, das er als X-ter führte mit ihm, aber der hat jedenfalls Millionen Klicks dafür geerntet, entsprechende Werbeeinnahmen sicherlich gemacht über YouTube. Und Saskia Esken erzählt nun, ich sag mal, Blacklisting hilft. Sie schlägt also ein ganz direktes Werbeboykott vor und möchte damit einem Podcaster die wirtschaftliche Existenzgrundlage entziehen, weil der jemanden hat sprechen lassen, den Frau Esken eben ablehnt. Da ist wieder, ich habe schon gesagt, Christian, die Windel so voll, die sind mittlerweile offen kopflos, oder?
Also ich finde es faszinierend, immer und immer wieder, es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas gefordert wird, aber dass sie es gar nicht merken. Sie merken es nicht, dass sie so sind wie die, die sie glauben zu bekämpfen. Also das würde ja in jede andere Tyrannei super mit reinpassen. Diese Forderung. Also das hat ja mit ihrer, keine Ahnung, ich bin ja eh sehr demokratiekritisch, weil hinterher kommt sowas dabei raus wie die Esken, aber das ist ja das, was die sich so auf die Fahne schreiben, mit ihrem tollen Grundgesetz, ihrer Vielfalt und ihrer tollen Demokratie und so weiter. Und dann kommt die so aus dem Gebüsch gesprungen und verlangt solche Sachen und merkt es gar nicht, wie finster das ist. Das ist, hört nicht auf, mich zu faszinieren.
Doch, ich glaube, die merken das schon. Was wir immer noch unterstellen, glaube ich, das ist ein Irrtum auf unserer Seite, wir unterstellen, dass sowas wie in sich Schlüssigkeit und eine gewisse Form von Integrität, ich will es nicht so hochhängen, ja, aber zumindest der Anspruch,
ich glaub,
ernst
die
genommen
ist so
zu werden.
Hohl, die spürt gar nichts.
Nee.
Die Esken?
Die ist sicherlich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das merkst du, wenn sie redet. Aber man darf das nicht, man darf die nicht alle als krank und dumm abstempeln. Also nicht nur, weil man sie damit exkulpiert, sondern man muss versuchen, glaube ich, um es wirklich zu verstehen, sich da rein zu versetzen. Ja? Also so wie ein Eichmann, dieser Nazi-Verbrecher, bestimmt nicht aus reiner Boshaftigkeit, sondern wie Hannah Arendt ja sagte, diese Banalität des Bösen, dass da einer sitzt, der meint, seinen Job zu machen, um es zu verstehen, muss man, glaube ich, bei Esken verstehen, wie bei
sie
Baerbock.
Sie merkt es nicht.
Nee, warte, doch, aber sie hat kein Störgefühl. Eine Baerbock zum Beispiel, ich erzähle das immer wieder, ging ja bei ihrer Parteitagsrede dann von der Bühne, also stotterte sie irgendeinen Schwachsinn zusammen, wie immer. Ihr Mikrofon war noch offen und sie sagt laut und vernehmlich Scheiße. Sie hat also gemerkt, was sie für einen Blödsinn erzählt hat, hat sie aber in keiner Weise dazu gebracht, dass sie sagt, vielleicht bin ich inkompetent, vielleicht bin ich die Falsche, vielleicht sollte ich das anders. Nein, es fehlt die Rückkopplung, dass einer dann sagt, damit gehöre ich da nicht hin oder das ist falsch. Also ich glaube schon, dass die Esken...
Aber sie denkt, sie ist gut.
Sie denkt,
wie Eichmann es auch dachte.
Sie denkt, die hat das Recht. Sie denkt, was sie da macht, ja, das rechtfertigt, also der Zweck rechtfertigt das. Das denkt sie schon, glaube ich schon. Aber
ich
nicht
würde,
als dumm.
Ich würde dieses Thema mal gerne über Esken hinausheben.
Bitte.
Ja? Weil, also dieses Blacklisting und so, das läuft ganz groß, auch global.
Ach was.
Angefangen hat es in Deutschland. Ich habe ja jetzt gerade Norbert Herings Buch Wahrheitskomplex, mit dem hatte ich ja letzte Woche ein Interview, gelesen. Und der schreibt, dass in Deutschland ein gewisser Gerald Hensel, der bis dato Manager der Werbeagentur Scholz & Friends war, 2016, der hat angefangen damit, der hat die Werbeboykottkampagne Kein Geld für Rechts gestartet und die ging gegen angeblich AfD-nahe kritische Publikationen wie Tichys Einblick oder Achse des Guten. So, Scholz & Friends ist ganz eng mit den Bundesbehörden verbunden und hat 2018 über 6 Millionen von verschiedenen Ministerien bekommen, also Euro, unter anderem für die Werbekampagnen von Demokratie leben. Und jetzt wird's noch interessanter. Kurze Zeit nach der Hensel-Kampagne gründeten sich international Unternehmen wie Global Disinformation Index oder NewsGuard, die dann global, also ganz international, kritischen Presseerzeugnissen die Werbeeinnahmen wegkickten. Und die Unternehmen, die werben wollten, haben natürlich gleich verstanden, aufhören oder Shitstorm. Mhm. Ja, aber Deutschland war Vorbild für eine inzwischen global laufende Geschichte. Also ja. Esken ist der kleinste Teil dieser Geschichte. Ja. Nur Esken zeigt, dass es aber für diese Art von Leuten halt normal geworden ist. Die finden auch ein Global Disinformation Index normal.
Ja. Die Sache habe ich auch zum Anlass genommen, mich mal ein bisschen umzuhören. Habe das dieser Tage auf einem gewissen Portal namens Paul Brandenburg kommen auch berichtet, wie das dann im Einzelnen abläuft. Und eine konkrete Kleinigkeit, wo jemand wie Milena sagt, ja, ist ja schon lange so bestimmt. Aber für den einen oder anderen, der nicht so weiß, wie Nachrichten beispielsweise funktionieren, ganz erstaunlich, es gibt ja mittlerweile von den Landesmedienanstalten, das sind sowas wie die Ärztekammern der Presse, also das sind absolut staatstreue, stiefelleckende Bürokraten, die in einer Privatbehörde organisiert sind und den Politwillen umsetzen. Meistens treue Parteigänger einer Depp-Blockpartei, die sitzen dann in der Landesmedienanstalt und erzählen nach außen, wir sind staatsferne Selbstverwaltungsorgane. Das sagen die dann zufälligerweise in Staatsmedien regelmäßig und dann schreiben sie Bußgeldbescheide an solche Leute wie Alexander Wallasch beispielsweise. Dem drohen sie dann mit der Abschaltung seiner Website, wenn der was Kritisches berichtet. Oder sie verfolgen Boris Reitschuster oder sie drohen irgendwem, der halt noch irgendwo Rechtsbezug hat zu Dunkeldeutschland, an irgendwie sanktioniert zu werden. Also diese staatlichen Ableger, die geben Listen von besonders vertrauenswürdigen Medienangeboten heraus. Kein Scherz, sondern ganz offizielle Listen. Da stehen dann beispielsweise RTL drauf, Sat.1, ARD, ZDF. Da steht nicht Milena Preratovic drauf, da steht nicht Etherbox Ehrenfeld drauf. Und da steht komischerweise auch nicht Paul Brandenburg drauf. Und diese Listen, die erstellen sie nach eigener Maßgabe, auch nicht mit offiziellen Kriterien. Aber wenn man dann mal beispielsweise bei solchen Großkonzernen reinhört und sagt, ne, wie ist denn das so? Ne? Wann kommt man auf die Liste, wann nicht? Naja, sagen dann da Manager, wenn wir unsere Nachrichten nicht von der dpa beziehen und nicht von Reuters beziehen, dann kommen wir nicht mehr auf die Liste. Und man sagt, okay, gut, dann halt nicht. Ne? Was macht das? Naja, wer nicht auf die Liste kommt, der kommt nicht ins Autoradio. Der kommt nicht auf die Fernseher, die in Deutschland ausgeliefert werden, weil das einfach in den Programmen nicht eingestellt ist. Der steht bei Hotels nicht auf den Listen bei den Fernsehern, die dort sind. Oder der kriegt eben auch keine Werbeaufträge der Bundesregierung. Klingt auch nicht so schlimm, aber die Werbeaufträge der Bundesregierung, das sind ja nur 70 Millionen im Jahr, die gehören ja auch zu der großen Gruppe von NGO-Werbeaufträgen. Das sind ein paar hundert Millionen im Jahr. Also die ganzen NGOs oder Gongos, wie Patrick Papp sie nennt, die Governmental Organized Non-Governmental Organizations, sowas wie Korrektiv oder die Stasi-Stiftung Amadeo Antonio, all diese ausgelagerten Hate Aid, die haben Millionenbudgets, die sie nur an besonders vertrauenswürdige Medienangebote geben, zwinker, zwinker. Und wenn man dann auf die Zahlen guckt von solchen Instanzen, die nicht wie die Nazi-Leute Preratovic oder Schneider vom Publikum finanziert werden, dann sondern von diesen Werbezahlungen, dann versteht man, wenn Sat.1, ARD, ZDF, die kriegen ja noch dazu ihre Zwangsgebühren, aber wenn diese nicht Zwangsgebühren empfangenen Staatsmedien dann diese Werbegelder nicht bekämen, dann wären sie tot. Das heißt, Richtig. Wenn du nicht auf der vertrauenswürdigen Medienliste sitzt, dann bist du bankrott. Und du bist nur drauf, wenn du dpa-Nachrichten schreibst. Und dpa hat zufälligerweise eine extreme Deckung im Personalbestand mit beispielsweise dem Bundesnachrichtendienst oder dem Bundesverfassungsschutz. Und da muss man jetzt kein Schwurbler sein, um zu verstehen, wie da Druck funktioniert.
Richtig. Und auch da gibt es eine übergeordnete internationale Ebene. Nämlich 2019 wurde die Trusted News Initiative gegründet unter Führung der BBC. Und da sind alle globalen Mainstream-Medien drin. So, und was machen die da? Ein Beispiel, 2020 hat sich dieser Zusammenschluss schon darauf geeinigt, die kommende Impfung, die gab es ja noch nicht 2020, vor Fehlinformationen zu schützen. So, das ist also, genau, also du Deutsch, in Deutschland ist es irgendwie immer am schlimmsten, aber es gibt immer einen internationalen, einen globalen Zusammenhang. Und Paul, du hast vollkommen recht, wenn die ausscheren, dann sind die pleite. Die haben ja mit dem Internet einen Großteil der Werbeeinnahmen verloren und sind komplett auf Staatsknete und natürliche Zuwendungen von Google, Facebook oder Gates angewiesen, weil die überweisen Millionen bis Milliarden in den letzten Jahren an diese vertrauenswürdigen Presseerzeugnisse. Ja. Das sind inzwischen nur noch Knechte.
Tja, da frage ich den besonders unvertrauenswürdigen Christian Schneider, den unseriösen Rechtskatholiken Christian Schneider, ob du dann auch bald mit nach W umziehst. Hast du davon schon mal gehört?
Da habe ich von gehört, das ist ja jetzt das nächste tolle Next Social Big Network, ne?
Ja.
Also nach Blue Sky und wie hieß das andere? Ja.
Ich weiß nicht.
Das hat jetzt noch
Mastodon, Mastdarm.
Genau, Mastodon.
Von Mastdarm.
Ja, da wird ja auch viel angekündigt, wie frei jetzt alles wird. Mhm. Und dadurch, aber es wird unfreier, damit es frei wird. Oder irgendwie so, habe ich es verstanden, ne? Also X ist zu frei und deswegen muss es unfreier werden, damit man dann endlich frei ist. So habe ich es verstanden.
Das
also kompletter Rohrkrepierer, wenn du mich fragst.
Ja, mit Gesichtserkennung, Verifizierungspflicht mit Ausweis.
Oh mein Gott.
Aber ich meine, du musst, nein, keine Bange, sobald du dich verifiziert hast, werden alle persönlichen Daten wieder gelöscht.
Natürlich.
Versprochen.
Nee, und wirklich größte, aber, diesmal ehrlich.
Diesmal ganz wirklich, ja. Und der größte Anteilseigner an W ist der Mann, der Greta Thunberg erschaffen hat.
Was für ein Zufall.
Passt. Powered das by w, eure Steuerzahlung.
Genau, das W steht für We don't have time, bevor die Erde brennt. Ja.
Wirklich,
das,
wirklich?
So heißt die Organisation, genau. Und vorgestellt wurde W, wo? Beim WEF in Davos.
Ja,
also nix wie hin, Leute.
Ja, das alles ist halt einfach, wie Jens Spahn sagen würde, ein gut funktionierender Mechanismus. Ihr habt sicherlich auch gelesen. Also diese zwei Weltennummer, ne? Also eine Welt, in der Babel Bas sagen kann, es gibt keine Einwanderung ins Sozialsystem, in der man eine staatlich kontrollierte Social Media Plattform schafft. Die Grünen in Deutschland erzählen ja schon lange, dass eigentlich soziale Medien nur unter Staatskontrolle laufen dürfen. Also das behaupten die ernsthaft.
Böhmermann auch.
Böhmermann auch. Ja, die Grünen, sag ich doch. Was heißt denn dann auch? Also das ist ja. Und all das bezeichnet Jens Spahn sinngemäß jetzt als gut funktionierenden Mechanismus. Er meinte damit eigentlich die automatische Gehaltserhöhung für Abgeordnete. Das wurde ihm nämlich jetzt vorgeworfen. Angesichts der, sagen wir, da kommen wir am Ende noch zu, bescheidener deutscher Wirtschaftszahlen, wurde nämlich gefragt, ob das eine gute Idee sei mit dem Sparbedarf, den es ja gibt. Nein, es sei ein außerordentlich gut funktionierender Sozialismus, sage ich schon, Mechanismus, dass das sich immer weiter erhöht. Und wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass das wird so weitergehen, oder? Also ich glaube, Milena, es wird so weitergehen.
Ja. Es wird so weitergehen. Spahn ist der richtige Mann, um sowas zu verkünden. Der hat ja jetzt keine Skrupel, sowas rauszuhauen. Der hat ja auch bei der Corona-Enquete-Kommission einfach so gesagt, es war immer klar, dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt. Es ging nie um Infektionsschutz gegenüber Dritten bei Impfstoffentwicklung, hat er gesagt. Mhm. Einfach so, das sagt er einfach so. Ja? Also ich habe ja eine These, was Spahn angeht. Mhm. Ich glaube, der könnte der nächste Bundeskanzler werden.
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn man nämlich davon ausgeht, dass jetzt nicht deutsche Politiker deutsche Politik bestimmen, ja, sondern die undemokratische EU, BlackRock, WEF, Agenda 2030 der UNO und so weiter, dann ist Merz ein Non-Performer. Der kann es einfach nicht. Ja? Und das merken die Leute, das ist schlecht. Das merken sogar alle Leute, das ist noch schlechter. Ja? Und da ist Teflon Spahn ja viel besser geeignet. Ja? Und wahrscheinlich auch besser lenkbar. Und das ist vielleicht auch einer, der gute Angebote nicht ausschlägt. Und
das ist lange
der mag
gesetzt.
Ja auch schöne Villen, mag der. Ja? Also ich. Und was auch dafür spricht, also der CDU-Generalsekretär Linnemann, der ist schon so in Panik, dass der jetzt gerade behauptet hat, Merz wird noch als einer der besten Kanzler in die Geschichte eingehen. Also da muss wirklich ganz viel im Kopf schiefgelaufen sein. Also ich werf das mal in den Ring. Spahn wird Kanzler.
Ja, natürlich, hallo. Der hat ja auch gerade.
Ja, wie natürlich.
Na, das ist da vollkommen gesetzt. Er und seine Allies werden auf jeden Fall, das wird eine Spahn-AfD-Koalition geben. Ich sag's euch, auch wenn ich jetzt wieder böse Briefe bekomme, mit lauter blauen Herzen übersät.
Na, erstmal noch nicht. Erstmal nur Spahn.
Nee, warte mal. Regelmäßig erklärt Spahn Spahn ja mit dieser AfD, ne, dieser, jene, ne, wir achten auf die Artikel, mit dieser AfD werde er nicht koalieren. Heißt natürlich, mit einer anderen würde er es tun. Und die Frage ist nur, was dann die andere AfD ist, die muss ich natürlich häuten oder wie auch immer, was eine dämliche Phrase man da nennt. Heißt, jemand wie Höcke muss natürlich weg. Also jemand,
aber das
der,
will Weidel ja nicht mehr.
Ja, das Weidel will immer gerade das.
Sie steht eigentlich zu ihm mittlerweile,
ach, Weidel
oder?
Steht für gar nichts. Weidel und Stehen hieß sie ja, sie müsste irgendeine Art von Stützgerüst haben.
Ich habe da schon so Sachen von ihr gehört, dass sie jetzt eigentlich nicht gegen ihn schießt.
Von Weidel hört man aber alles, in alle Richtungen.
Berufspolitiker, also, nicht eben, vergessen, Christian.
Absolut. Also wenn es über Weidel eine Sache gibt, die jeder im Politbetrieb weiß, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist, dass die Frau in alle Richtungen dehnbar ist. Das ist eine, die verkörperte Berufspolitikerin und hat heute diese Position und morgen jene. Und da ist wirklich die Frage nur, wie weit ist sie bereit zu gehen? Mein Tipp, maximal weit. Und eine Weidel-Spahn-Regierung kann ich mir absolut vorstellen.
Also ich glaube, es ist so. Rot-Rot-Grün ist ja der Plan, ne? Also das ist ja so das letzte Aufgebot. Ob es reichen wird, weiß man nicht, aber die bringen sich ja auch in Stellung.
Mit 3%,
oder? Das reicht nicht,
ne? Warte mal ab. Ja, das ist halt die Frage, was sie da versuchen noch zu reißen, aber das ist ja so die letzte Verzweiflungstat. Sprich, es gab ja mal so eine Art Brandmauer nach links, dass man sagte, naja, mit den Mauerschützen wollen wir eigentlich nicht. Aber da wird schon eine ganze Weile rumgekumpelt. Nun hat man es auf Bundesebene noch nie gemacht. Ich sage, erst wird man das versuchen und dann wird die CDU sich erst trauen zu sagen, ja gut, wenn ihr mit den, mit den Mauermördern macht, dann können wir ja auch.
Man darf nicht vergessen, das Interview von das Haseloff, ja, dem Spiegel gegeben hat, da war Ramelow dabei. Also da ist eine neue Liebe zwischen den Schwarzen und den Knallroten, also der Linkspartei, entstanden. Die hat man dann gleich zusammen interviewt. Also das spricht dann schon wieder ein bisschen für Christian.
Ja gut, das ist aber auch.
Aber ich bin nicht sicher, also für Rot-Rot-Grün, ich kann mir nicht vorstellen, wie es da in irgendeiner Wahl, die nicht manipuliert ist, reichen sollte.
Ja eben, die Antwort hast du gleich mitgeliefert, vielen Dank.
Alleine, dass sie es tun würden, gibt der CDU im Prinzip die Möglichkeit, auch die Brandmauer lockerer zu sehen, so, ne? Sonst trauen sie sich nicht. Die Eier haben die nicht.
Ja.
Spahn hat die, der hat einfach Eier, weil er keine Skrupel hat. Der kennt keine Skrupel, glaube ich. Ja. Okay. Also wer sich seit der Enquete-Kommission, ich meine, der Mann, der Gesundheitsminister war, der die Menschen gezwungen hat, sich irgendeine Scheiße in den Arm zu jagen, wegen Fremdschutz, 2G und all das, das war ja nur wegen Fremdschutz.
Ja.
Der setzt sich hin und sagt, war nie der Plan.
So ist es.
Wahnsinn. Kein Rücktritt.
So ist es. So oder so auf Fritz BlackRock folgt Jens Massenmörder. Das ist absolut wahrscheinlich, halte ich für den heißesten Kandidaten auf diesen Stuhl und raufhelfen kann ihm durchaus Frau Weidel. Aber vielleicht, das gibt allen Weidel-Fans noch geschenkt, allen Weidel-Jüngern, die es ja gibt, vielleicht ja auch nicht. Vielleicht ist sie ja auch, und das kommt dann immer, 4D-Schachspielerin und spielt die einfach alle nur perfekt und wird am Ende das alles umdrehen. Wir wissen es noch nicht. Eine Chance hat sie jedenfalls verdient. Man kann ja niemanden verurteilen, bevor er eine mögliche Tat begangen hat. Überrascht sie
Paul,
uns.
Paul, was ist los? Was in der Kirche?
Nee, nix, komm, natürlich nicht. Also das habe ich noch nie getan. Ich bin hinterher streng, aber vorher sage ich nicht, der wird es garantiert tun, auf keinen Fall.
Ja.
Ich sage nur, die Gefahr besteht, ja, ist ein Unterschied. Bis dahin wird es so weitergehen und da gibt es eine kleine Geschichte am Rande zur EU dieser Tage, die eigentlich alles aussagt, finde ich, was diese Abzocke-Nummer angeht. Ihr habt das von der Katari-Königsfamilie mitbekommen? Habt ihr das mitbekommen? Abu Dhabi, Entschuldigung. Irgendeine von diesen Golfstaat. Abu Dhabi ist es, genau. Die Regierung von Abu Dhabi. Tichys Einblick schreibt, die Enthüllung, die auf einer gemeinsamen Recherche von The Smog, The Guardian, El Diario und G4 Media basiert, sorgt erneut für Kritik an der Fehlkonstruktion der gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Die Untersuchung wertete offizielle Subventionsdaten aus tausenden von Empfängern aus und konnte 110 Zahlungen an ein Netzwerk von Firmen nachverfolgen, die von der Al-Nayan-Familie und dem Abu Dhabi Souveränitätsfonds kontrolliert werden. Der Löwenanteil entfiel auf den rumänischen Agrarkonzern Agricost. Das Unternehmen bewirtschaftet mit 57.000 Hektar den größten einzelnen Agrarbetrieb der gesamten EU. Eine Fläche, die fünfmal so groß ist wie Paris. Allein 2024 erhielt Agricost 10,5 Millionen Euro direkte Zahlung. Also mehr als 1.600 Mal so viel wie der Durchschnitt an EU-Landwirtschaftsbetrieb. In Spanien flossen über 5 Millionen Euro an Firmen von Aldara, die mehr als 8.000 Hektar bewirtschaften. In Italien erhielt der Frucht und so weiter. Ich fasse zusammen. Eure EU-Insassenabgabe an die pädophilen Unterstützer in Brüssel, die wird zum großen Teil die Regierungsfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate überfließen. Also es sagt einfach alles alles
in der Düsseldorfer. Naja, es geht generell darum, das sehen wir ja seit Jahren, die Bauern wissen das, der normale Bauer soll abgeschafft werden. Das soll alles von Konzernen übernommen werden. Und ich meine, Bill Gates ist der inzwischen nur noch zweitgrößte Landbesitzer in den USA. Ja. Es soll alles im Grunde unter eine große Haube kommen. Und dann, wenn du die Landwirtschaft, also die Lebensmittel unter Kontrolle hast, dann hast du natürlich alle unter Kontrolle und dann kannst du ihnen alles vorsetzen, was du willst. Und das ist natürlich das Ziel.
Ja, absolut. Das ist das Ziel schon eine ganze Weile. Und dass es da um nichts anderes geht als rückhaltloses Ausbeuten der Insassen, die es mit sich machen lässt, sieht man mal wieder an einer solchen Geschichte, die Tichys Einblick hier aus diesem Rechercheverbund berichtet. Damit sind wir dann spätestens über diesen Umweg bei Bärbel Baas gelandet, denn niemand wandert in unsere Sozialsysteme ein. Das haben wir schon mehrfach zitiert, sagte Frau Baas dieser Tage im Bundestag. Und sie bekam weder einen Ordnungsruf noch war lautes Lachen dort zu hören. Wenn dann von der AfD, und der hat man natürlich die Mikrofone abgeregt. Das fliegt dir jetzt so ein bisschen um die Ohren, wie es auch die Junge Freiheit schon ankündigte, weil selbst in ihrer eigenen Partei mag man es nicht so richtig unterschreiben. Man mag natürlich auch nicht offen widersprechen, um klarzumachen, dass Babsi nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Und natürlich will man auch die Rechtspopulisten der AfD damit nicht unterstützen. Aber das sagt sie tatsächlich unwidersprochen und hat damit ein Ministeramt. Also das kann man nicht inhaltlich angehen aus meiner Sicht, Milena, das kann man nur psychologisch angehen, fragen, wie viel Realitätsverweigerung geht da noch in so einem Volk? Also wird es irgendwann so, dass man sich selber den Kopf abreißen muss, wenn man das hört und nicht offen was sagt? Also wie können die Leute da zuhören und nicken und artig wählen gehen und Steuern zahlen? Wie geht das noch? Also da habe ich echt Probleme.
Ja, die meisten erfahren es nicht. Also ich glaube, das war die Schlagzeile in einigen Medien, aber nicht unbedingt in den Tageszeitungen, glaube ich, die Leute so lesen, ja, oder in der Tagesschau. Ich weiß es nicht, ob es da in der Tagesschau vorgekommen ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Leute müssen einfach lernen, dass sie richtig verarscht werden von diesen, Mainstream-Knechten, die sie ja, haben wir ja vorhin gesagt, sind. Aber ansonsten, ja, was soll ich dir sagen? Was ich immer wieder höre, wir können ja nichts machen. Oder?
Solange der Kühlschrank voll ist, oder? Solange der Kühlschrank voll ist, ändert sich nichts.
Also also Revolutionen gibt es immer dann, ja, wenn die Leute Hunger haben.
Das war doch Babsis Mauermoment, oder? Das war doch wirklich Babsi an der Mauer.
Das war ihr Ulbricht-Moment, ja.
Niemand hat die Absicht der Einwanderung ins Sozialsystem. Ja, das findet auch gar nicht statt. Also hier auf meiner Karte, da steht nichts. Aber vielleicht löst sich's anders. Es gibt ja auch bald kein Sozialsystem mehr. Nicht? Also wenn dann erstmal die Mitversicherung weg ist und Jens Spahn, so geil. Also Jens Mauermörder ist ja auch ein ganz kluger Kerl. Der demütigt ja seine Restinsassen immer wieder gekonnt. Ihr habt es vielleicht auch mitgekriegt, wo es gerade um Geld geht. Der sagt dir doch allen Ernstes jetzt zur Einsparung, die Gesundheitskosten für Bürgergeldempfänger müssen endlich zur Entlastung der Beitragszahler raus aus den Krankenkassengebühren und rein in die Steuer. Das ist doch sowas wie diese Tankkostenreglementierung mit nur nach 12 Uhr keine Erhöhung mehr. Ja. Spahn ist kein Vollidiot. Der ist nicht der Schlauste, aber ist kein Vollidiot. Der weiß schon, dass er es damit den Leuten ins Gesicht macht. Ne? Also der pinkelt denen ins Gesicht und sagt, guck mal, Untertan. Ja, das musst du gar nicht mehr mit der Versicherung zahlen. Das zahlst jetzt mit der Steuer. Und jetzt abarbeiten, du volle Sau.
Ja, richtig. Der Spahn hat ja auch für diesen Tankrabatt geworben. Ja. Der war überzeugt, dass es klappt. Und ich wette, der kommt jetzt bald und sagt, es war nie das Ziel, dass der Tankrabatt bei den Bürgern ankommt.
Gut möglich. Ja, bis dahin, da ja niemand einwandert und auch keine islamisch-arabischen Morde stattfinden in Deutschland, kann ja auch nicht passieren, was beispielsweise TKP berichtet. An Wiener Schulen ist mittlerweile ein Hotspot der Islamisierung festgestellt worden. Wiens öffentliche Schulen haben im Durchschnitt mehr als 4 von 10 Kindern pro Klasse mit islamischen Glaubens. Damit liegt Wien europaweit nur noch hinter Brüssel und Amsterdam, aber vor Paris und London. An Wiener Mittelschulen stellen muslimische Kinder mit rund 49% fast die absolute Mehrheit. All das ist ein Mittelwert. Die muslimischen Kinder überwiegen mit 42%. Das sei eine Zunahme von knapp 1% im Vergleich zum Vorjahr. So schreibt TKP über die Situation in Wien. In Deutschland, berichtet News, ist die Zahl der Ausreisepflichtigen auf insgesamt mehr als 237.000 gestiegen. Das sind, wie viel mehr? 11.000 Fälle mehr als im letzten Jahr. Und es geht auch weiter, was das an Folgen auslöst. Diesmal der Messermord aus Spanien. In Barcelona, schreibt Apollo News, hat ein Mann auf offener Straße mitten am Tag eine Frau mit einem Messer brutal ermordet. Dabei soll er, Überraschung, Allah Akbar, Alua Akbar gerufen haben. Bei dem Täter soll es sich um einen Marokkaner handeln, der bereits 2022 in eine Psychiatrie eingeliefert wurde. Tja, und die große Überraschung der Woche zum Thema unser täglich arabisch-islamischer Messermord kommt aus Frankreich. Denn es scheint so, Christian, dass die Franzosen geschlossen allesamt sexistische, homophobe, rechtsradikale Antisemiten sind. Based. Denn Visegrad 24 berichtet, eine Mehrheit der französischen Bürger glaubt mittlerweile, dass die große Ersetzung, also die Umvolkung, eine Tatsache ist. Entsprechend einer glücklichen Umfrage von IFOP sagen 60% der Franzosen, dass sie dieser Aussage zustimmen. Ein Austausch der französischen Population durch eine nicht-europäische Population, überwiegend aus dem afrikanischen Kontinent, ist im Gange. Christian, ich muss dich fragen, was können wir tun, um Frankreich von den Nazis zu befreien? Diese Leute müssen doch alle in ein Lager, oder?
Ich meine, es ist halt so, ne? Frankreich hat halt andere Verbindungen zu Afrika und auch Nordafrika und Kolonien und so weiter. Und das ist, zeigt sich natürlich, ne? Bei denen im Land geht es teilweise, unglaublich aber wahr, teilweise noch fetziger ab als bei uns. Und die Leute kriegen es mit, wie will man es verhindern, ne? Und dann irgendwann kommt es zur Sprache.
Ich glaube, wäre sowas in Deutschland möglich? Milena, wäre so eine Umfrage in Deutschland, also wenn man das wirklich...
Irgendwann ja.
Ist das so? Glaubst du, die würden
mehr zustimmen? Ja, bis jetzt nicht. Ne? Jetzt noch nicht, nee. Das glaube ich nicht. Aus den vorhin genannten Gründen. Also das ist einfach, dass bei den Leuten kommt das alles noch nicht an. Weil diese gleichgeschalteten Medien, und sie träumen immer noch vor sich hin. Also nicht die Medien, sondern die Leute. Aber ich habe noch mal was zu diesen Schulen zu sagen. Das Problem ist ja auch, dass in diesen Schulen, die jetzt sagen wir mal so 25 Länder drin haben, da wird ja nichts mehr gelernt. Die Lehrer haben wenig zu sagen. Viele Kinder verstehen überhaupt nichts, ja, also da kann überhaupt kein Stoff durchgenommen werden. Und da wird sich dann die Chancenungleichheit immer weiter steigern. Wer Geld hat, der bringt seine Kinder nämlich auf eine Privatschule. Da gibt es diese Probleme nicht. Also, wer Kohle hat, kann, muss und wird sich die Bildung der Kinder kaufen und die anderen bleiben zurück. Das ist auch ein, für mich, wie ich finde, sehr großes soziales Problem, was noch kommen wird. Aber ich habe noch eine lustigere Geschichte.
Noch lustiger als das.
Ja, noch lustiger. das habt ihr sicher mitbekommen, dass in Deutschland gerade der Staatsschutz ausgerückt ist.
Das bekomme ich mit, ja.
Weil in einer Bremer Kita Schweinefleisch serviert wurde. Ja. Es besteht der Verdacht, dass eine Küchenkraft vorsätzlich Schweinefleisch bestellt, verarbeitet und an Kinder ausgegeben haben soll. Ja. Es gebe Hinweise darauf, dass die Küchenkraft rassistisch gehandelt habe.
Wir sind sowas von zurück.
Der Staatsschutz ist da. Es wird immer irrer.
Ja, Christian und ich waren neulich wieder in Bibliotheken unterwegs und haben Baconstreifen in Koranausgaben gelegt. Und dabei haben wir uns drüber unterhalten und sagen, wie machen wir das in Zukunft und rühren Schweinepulver am besten unter. Und alle möglichen, also, in veganisch-arabischen Cafés machen wir das jetzt, oder?
Schlimm, glaub ich glaube, das war's. Ne? Da hat er die Volksverhetzung für gekriegt.
Nee, der hat, glaube ich, Koran verbrannt.
Ja, aber vorher Speck draufgelegt und ausgepisst, oder?
Ach so, weiß ich nicht. Das kann dann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen.
Ja, genau. Also das war dann eine und dieselbe Tätigkeit.
Okay.
Nun ja, ich will nicht weiter ins Detail gehen, aber ich glaube, das ist bekannt.
Davon distanziere ich mich jetzt.
Ja, genau. Also das ist halt, der Punkt ist, ich sehe es ja immer so ein bisschen positiv, ne? Können wir von irgendwas auch profitieren? Also ich sehe es anders als Milena, ich sehe Schulen als Indoktrinationsanstalten.
Mhm.
Und das
stimmt auch wieder. Aber
also das ist komplett lost, was da in den Schulen passiert. Selbst wenn da keine Ausländer wären, keine Migration, kein gar nichts. Es sind hundertprozentige Indoktrinationsanstalten nur noch. Also insofern.
Stimmt zu.
Aber sagen wir mal so, du hast völlig recht, es sind Indoktrinationsanstalten. Nur lernen also jetzt
Bildung
die Kinder.
Findet da ja nicht statt.
Doch, aber die lernen jetzt nicht mal mehr lesen und schreiben. Oder die lernen überhaupt gar nichts mehr, was sie einfach für ihren Alltag brauchen. Das ist das Problem.
Ja.
Und indoktriniert werden sie wahrscheinlich trotzdem noch.
Korrekt.
Also ich sehe jetzt nichts wirklich Positives an dieser Entwicklung.
Der Punkt ist keine Ahnung, vielleicht ist das die einzige Lösung gegen das Hexenproblem.
Was ist die einzige Lösung gegen das Hexenproblem?
Das Kalifat.
Ja.
I'm kidding.
Ja, ja, schon klar.
Aber ja, gut.
Vorsicht, du musst jetzt aufpassen. Du weißt ja, was passiert. Es gibt ja jede Menge Aufpasser da draußen. Auch so scheinkritische, öffentlich-rechtliche Stiefellecker wie Alexander Teske. Schönen Gruß auch. Der betreibt ja bei der scheinkritischen Berliner Zeitung einen Medienpodcast.
Ja, schöne Grüße.
Und denunziert dann gern Menschen wie dich, die sowas sagen.
Me.
Ja, ja, Melina.
Ich stehe auch auf einer Liste.
Was hat der gemacht mit dir?
Ja, der hat mich, ich bin ja einer der... Also es gibt ja ein Moderatorenteam bei Fair Talk. Ich bin einer von drei.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich bin der einzige Mann. Also gibt zwei Frauen noch. Und ich habe ein lustiges...
Sind das Frauen? Kann man das von außen beobachten?
Ulrike Stockmann?
Ja, what is a woman? Was ist eine Frau? Ne? Wir wissen es ja gar nicht mehr. Was
das ging doch nicht gegen Ulrike. Hallo, die herzlich gegrüßt sei und der ebenso natürlich die Gratulation.
Aber ja, irgendwie
und dieser Rotfunkritter, es ist ja, ich habe ja auch drunter geschrieben, einmal Rotfunk, immer Rotfunk, der distanziert sich ja jetzt in Zeit Tagesschau, hat er, glaube ich, geschrieben, das Buch.
Ja, genau.
Und deckt alles auf, aber dann hat er diese Methoden angewendet, um mich an den Pranger zu stellen. Ich hatte nämlich den Sam Hyde Tweet, das ist ein amerikanischer Comedian, der sehr fetzig unterwegs ist, der am Ende eines Satzes schrieb, Women shouldn't vote. Also er hat den Satz ganz anders angefangen und den damit beendet und dann habe ich das geretweetet und er hatte diesen Tweet gefunden bei mir und hat Ulrike Stockmann markiert und hat gesagt, guck mal hier, der Christian Schneider ist auch ein Moderator, du bist die Moderatorin von Fair Talk. Und dann hat er noch die Giovanna Winterfeld genannt und hat gesagt, wisst ihr, wie der Christian Schneider drauf ist? Das war seine Methode.
Ja, so sind die halt. Du kommst halt nicht rein in so
einen bückenden Stiefel.
Wenn du so ein Bückling bist, dann bleibst du das auch. Das ist halt wirklich, deswegen, das ist nicht reformierbar. Das ist halt schon wichtig.
Das ist nicht nur schwarz und weiß. Da bin ich halt anderer Meinung. Es gibt nicht nur schwarz und weiß. Es gibt alle möglichen Grautöne und natürlich auch Leute, die vom Öffentlich-Rechtlichen kommen. Mhm. Und nicht so radikal jetzt denken, aber immerhin auch merken, dass das da, dass da was, was denn?
Verstehen, was
Ja, aber du immer, was soll ich denn?
Wo ist denn die Aussage? Also, es tut mir leid, du windest
dich. Ja, aber auch, ich winde mich überhaupt nicht. Ich möchte nur klar machen, dass auch diese Leute ein ganz normales Existenzrecht haben. Nicht jeder muss so denken, jeder muss so denken wie ihr.
Also Entschuldigung, Existenzrecht.
Man kann auch nicht vernichten. Wir wollen das ist jetzt,
er darf leben.
aber ich finde das nicht so schlimm. Warum muss man jeden dann so gleich niedermachen und bashen?
Weil das ekelhafte Methoden sind.
Weil er ein widerlicher Bückling ist, deswegen.
Das sind einfach, das ist halt typisch diese Art.
Ja.
So, ist ja okay, dass er dieses Buch geschrieben hat, aber was soll das jetzt?
Er soll doch als Bückling leben und sich freuen in seiner Dose. Das ist alles völlig in Ordnung. Das hat nichts mit Vernichtungsanspruch zu tun, finde ich auch. Das ist komischer Irrtum. Der kommt halt immer von links, Milena. Das ist halt so. Ne?
Nee.
Doch.
Ach du, ich habe mit links ja nur gar nichts mehr zu tun.
Das stimmt. Wir haben dich da befreit. Ja, das
Nein, du hast auch damit nichts. Du hast auch nichts damit zu tun. Das möchte ich aber auch nochmal ganz kräftig beteuern.
Unbedingt.
Nein, ich finde diese komplette Schwarz-Weiß-Denke einfach nicht hilfreich. Ich bin ja ein Freund des Differenzierens, wie du weißt. Und deswegen. Gut, deswegen bin ich dann etwas anders.
Mhm.
Und
ja,
möchte
ich
auch.
Nicht.
Ja, nee, ihr seid einfach,
ich Kerle halt drauf.
Ne?
Mhm. Kerle. Sehr gut. Ja, sehr gut. Aber das auch geklärt. Gucken wir doch zum Ende noch mal ein bisschen auf die Kassenlage. Wer das gerne ausführlicher machen möchte, der weiß, dass er beim nackten Geld natürlich bedient wird, weil da Banker Hermann und mittlerweile auch Mike the Pirate als Krypto-Experte natürlich sehr genau schmerzhaft auseinandernehmen, was in Deutschland nicht mehr da ist. Aber in Überblickform machen wir das natürlich auch hier in Zukunft weiter. Und das fasst treffend die Welt dieser Tage zusammen. Die schreibt, 5,1 Millionen Babyboomern droht Rente unter 800 Euro. Ja, die Gewerkschaft IG Bau befürchtet eine massive Wohnarmut von Rentnern. Ach nee, Potzblitz. Der Deutschlandfunk berichtet zeitgleich, öffentliche Finanzen Arbeitskreis erwartet eine Steuerschätzung mit Milliarden weniger als erwartet. Insgesamt könnte man meinen, Lena, sieht es nicht so richtig rosig aus mit den deutschen Einnahmen.
Aber ich meine, was ich mich gefragt habe, wieso kriegen Rentner dann die Wohnung nicht bezahlt? Also, ich meine, alle, die nach Deutschland kommen, um Asyl anfragen und selbst wenn sie es nicht bekommen, sie werden ja nicht im Stich gelassen, sondern es werden auch die Wohnungen bezahlt. Jetzt haben wir 5,1 Millionen Babyboomer, die später weniger als 800 Euro Rente erhalten und dann sagt man, ja, Pech gehabt. Ich verstehe die Logik nicht.
Ja, da bin ich als Libertärer natürlich so ein bisschen, ich habe ein bisschen die KI befragt und da so ein bisschen rumgeforscht. Wenn du wirklich 800 Euro hinterher nur kriegst, dann hast du schon auch ein, zwei falsche Lebensentscheidungen getroffen, ne? Ist dann natürlich bitter, aber das ist jetzt nicht einfach so, dass die 40 Jahre lang hart 40-Stunden-Woche gearbeitet haben und auf einmal kriegen die nur 800 Euro. Da gibt es verschiedene Gründe. Nee.
Wenn die selbstständig waren, kann das durchaus sein. Die haben dann nicht in die Rentenkasse eingezahlt.
Ja, gut.
Das ist ja in Deutschland möglich. Ist aber auch ein schlechtes System, ja, wenn du die Rente langfristig betrachtest.
Klar, das Rentensystem ist
In Österreich ist das ganz anders. Da zahlt jeder in die Rentenkasse ein.
Juhu, ja? Mehr Sozialismus.
Aber das ist auch so und so ein
Pyramidensystem, ne? Damit gibt es aber dann auch mehr Rente.
Ja, aber
man
könnte natürlich auch mal drüber nachdenken, vielleicht die Menschen aus ihrer Bevormundung zu befreien.
Ja,
und ihnen diesen
genau.
Und dann hinterher wird ja hier in Deutschland, ist es ja trotzdem immer noch so, am Ende, wenn du nicht willst, musst du nicht auf der Straße leben. Klar, ist dann halt natürlich vielleicht ein bisschen schwierig, aber auch diese Menschen würden ja im Zweifelsfalle bezuschusst werden, auf irgendeine Art und Weise.
Ja. Ne, also am Ende bleibt die alte Diskussion zwischen denen, die mehr Staat wollen und denen, die mehr Freiheit dafür wollen.
Ja.
Festzuhalten bleibt auf jeden Fall, mehr Staat hat bisher nicht funktioniert. Wir können natürlich noch mehr Staat versuchen. Ich glaube, wir werden auch erleben, dass das versucht wird und sehen dann, wie das ausgeht.
Ja, es ist ja jetzt gerade das System. Wir reden ja über das, was in diesem System jetzt passiert. Man kann natürlich man kann natürlich auch hingehen und sagen, ja, weg mit dem System, dann ist alles gut. Aber wir reden ja über Probleme, die in diesem System gerade passieren.
Genau, und wenn man dann erkennt, dass das System nicht funktioniert, kann man natürlich überlegen, ob man es vielleicht ändert.
Natürlich, aber es ging doch jetzt gerade um diese 5,1 Millionen Babyboomer.
Jawohl.
Ja?
Es gibt Leute, die heute nicht eingezahlt haben.
Also mit euch beiden ist ja heute wirklich ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
Ich habe auch spät angefangen einzuzahlen, aber das ist mein Fehler gewesen. Das ist mein Fehler gewesen als Selbstständiger.
Ja,
und dann, dass das Rentensystem, who cares? Und das,
ja, jetzt,
das Rent, ja, bei mir, who cares, ne? Aber bei denen ist es natürlich dann irgendwie.
Ja, aber
bitter,
du
ne?
hast keine, ja, aber du hast mehr als die 800 Euro. Du sparst ja jetzt irgendwie.
Ja, aber gut, ich muss das ja auch machen.
Okay, ich würde sagen, ich gratuliere dir, dass du da nicht eingezahlt hast. Ich würde es im Leben auch nicht mehr tun und bin schon früh raus aus der Rente, musste mich dann vom Ärzteversorgungswerk zwingen lassen, das Geld abzudrücken, damit die ihrer Korruption nachgehen können. Nicht ganz so korrupt wie dieses Berliner Zahnärzteversorgungswerk allerdings. Die haben den Vogel abgeschossen mit allen möglichen Insider-Geschichten und dann auch noch verzockt. Aber ist ein anderes Thema. Jedenfalls, worauf wir uns sicherlich einigen können, sind die messbaren Zahlen. Und da sagt selbst das Institut der deutschen Wirtschaft, ein staatsnahes Unternehmen, dass es mit der Konjunktur schlecht aussieht. Statt den 0,9% Wachstum, den man sich noch erträumt hat, schon das war abwegig, hat man jetzt 0,4% Wachstum für Deutschland. Ich bin kein Volkswirt, aber ich prognostiziere euch, auch das wird allenfalls mit einer Minus davor eintreten. Denn es läuft einfach so bescheiden, dass man jetzt entschieden hat, selbst den Tankrabatt nicht zu verlängern, den die Regierung noch in Hoffnung auf ein paar Wählerstimmen durchgedrückt hat. Das ist jetzt wieder gekippt worden, wie die Rheinische Post berichtet, haben die Länder einen gemeinsamen Entschließungsantrag eingebracht in den Bundesrat, um das zu verhindern. Das könne man sich nicht erlauben, das sei auf Dauer zu teuer. Und Gleiches gilt auch für die 1.000-Euro-Prämie, die das natürlich Arbeitgeber ihren Mitarbeitern zahlen sollten, steuerfrei. Nicht etwa aus Steuergeldern, sondern nein, die Arbeitgeber sollten dann mehr Geld von ihrem Geld geben an ihre Angestellten. Auch das wollen die Bundesländer nicht mitmachen, weil man Sorge hat, dass es da nicht reicht. Also es läuft so richtig derartig mies, dass sie nicht mal ihre lügnerischen Pseudogeschenke noch irgendwie sich trauen zu verteilen, Christian. Das ist ja schon kurz vor.
Ja, also der Tankrabatt, vor allen Dingen ist das ja kein Rabatt, das ist ja eh auch unser Steuergeld. Das wird ja aus Steuergeld bezahlt.
Ja.
Das habe ich auf jeden Fall rausgefunden. Ja, wo soll es auch sonst herkommen?
Ja, ach.
Und dann das mit den 1000 Euro, ja hier, ihr Unternehmer könnt ja mal euer eigenes Geld hergeben. Das ist natürlich auch eine super Idee, die sich der Staat da überlegt hat, aber das ist ja klar, dass das nicht funktioniert. Und dann auf der anderen Seite hat man ähnlich wie bei der Covid-Psy-Op irgendwie einen öffentlichen Dienst oder Beamte, ja, die kriegen natürlich, aber das ist ja dann auch Steuergeld, ne? Also, ne, das ist alles von vorn bis hinten komplett kranke Umverteilung ist das.
Das
funktioniert nicht.
Die sind zu pleite, um ihre eigenen Pseudogeschenke zu finanzieren und haben selbst so viel Angst, dass sie sich das nicht mal mehr trauen. Also das ist schon beachtlich. Also, das
ist wild.
Oder ist es, ich weiß nicht, Milena, oder ist es Gier und sie, also es ist ja schon recht peinliche Nummer, dass sie erst mit so einer großzügigen Entlastung kommen und sie dann in ihrem eigenen Bundesrat nicht mehr durchkriegen, oder?
Nee, aber das ist ja klar. Der Bund hat das beschlossen und stand schön da oder dachte, er steht schön da und die Länder und Kommunen sollen es zahlen. Ich meine, das ist jetzt keine richtig große Überraschung.
Okay. Gut, ich finde schon, dass sie das sich derartig da blamieren, finde ich schon relativ entlarvend oder relativ eindeutig dafür, dass es offensichtlich Uneinigkeiten gibt innerhalb der DEP, wie man denn nun die Untertanen wieder auf Linie bringen soll. In Berlin jedenfalls gehen sie besonders weit. Ich muss ja gelegentlich mal aus meinem alten Wohnklo berichten. Da ist es derartig vor die Hunde gegangen, dass die Grünen jetzt ein neues bezahlbare Mietengesetz ins Abgeordnetenhaus eingebracht haben unter Hurra der dortigen Regierung. Das sieht jetzt vor, wer hätte es von euch beiden gedacht, dass eine neue Behörde geschaffen werden soll, ein Landesamt für Wohnungswesen, das in Zukunft ein Mietkataster führen soll, wo also dann Mietverträge archiviert werden und eine Liste geführt wird, damit man haarklein nachprüfen kann, ob denn irgendwelche Mieten über dem erlaubten Vergleichsdurchschnitt liegen. Und im Fall, dass das so ist, soll dieses neue Behördenmonstrum natürlich harte Strafen gegen Vermieter. Also ich glaube, nirgendwo ist der neue schöne Sozialismus so weit wie in Berlin.
Ja, ich glaube, die planen, so habe ich auch irgendwo gelesen, es sollen sogar so Blockwarte eingestellt werden, die rumgehen und gucken.
Ja.
Also es sollen Ordnungsmenschen, die dann überall gucken und schnüffeln, wer zahlt hier wie viel und sich erkundigen und so weiter.
Ja, wie früher.
Von den richtigen lernen, ne?
Ja, ist ja so DDR-Blockwart-mäßig, ne?
Ich glaube, der Blockwart kam nicht, der ist noch älter. Ich glaube, den haben sie schon von den Braunen. Der ging von den Braunen.
Okay, krass.
Ich glaub, in der DDR gab es dann irgendwie den Abschnittsbevollmächtigten oder irgendwie sowas oder einen Kreissekretär. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht könnt ihr mir das schreiben da draußen, aber der offizielle Blockwart war Nazi. Der was?
Der Bräulerprüfer.
Nee, doch, stimmt.
Was stimmt?
Ja, das NSDAP.
Ja, natürlich.
Ich habe es gerade gegoogelt.
Nein, der Blockwart war von den Nazis. Da hieß der offiziell Blockwart. Im Osten hieß der ein bisschen anders. Da gab es dann verschiedene Abstufungen und sowas. Und dann, aber ja, das Prinzip ist das gleiche. Und das sagten ja schon Bürgerrechtler sehr treffend. Sie haben halt einfach die Methoden perfektioniert. Und das festzustellen ist am Ende dieser sehr langen Stunde mal wieder das Einzige, was mir bleibt. Und ich sag's euch, wie so oft, unsere Freiheit, ihr Lieben, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und keine Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen, in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Christian Schneider und Milena Preradovic. Das war Nummer 241 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort noch einen bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.